So, einen recht schönen guten Morgen auch von mir. Ja, ich freue mich, dass ich heute den dritten Teil unserer Predigtreihe, über den dritten Teil unserer Predigtreihe sprechen darf. Wir hatten es ja über die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und über die Kraft des Geistes, seine Gaben. Und heute geht es um die Früchte. Das Thema Früchte des Geistes hat mich schon immer, schon viele Jahre, sehr viel beschäftigt. Ich habe da schon sehr viel drüber nachgesonnen und auch den Eindruck, dass es was sehr Wichtiges ist für unser normales Alltagsleben, dass diese Früchte wachsen. Und deshalb habe ich dieses Thema sehr gerne übernommen. Und dann war es aber so, dass ich wirklich derart angefochten war in dieser Woche. Also ich habe da versucht vorzubereiten und es ging nichts. Es war wirklich, hat der Hermann gesagt, na ja, dann muss es wohl was Wichtiges sein. Und dann ist es doch, also irgendwann ging es dann doch. Ich möchte erst mal über die Früchte sprechen, die in der Natur wachsen, die wir ja alle kennen und die wir auch wahrscheinlich täglich auch genießen. Eine Frucht ist ja nicht gleich da, sondern sie muss erst mal wachsen. Das ist das Wesentliche an der Frucht. Sie muss reifen. Es fängt an mit einem winzig kleinen Samenkörnchen, das man kaum sehen kann. Daraus wächst ein Baum oder eine Rebe oder irgendwas Schönes. Und das blüht, wenn alles gut geht, wenn Dünger da ist, wenn Licht da ist, wenn Regen kommt, wenn Sonne da ist. Also es muss alles irgendwie stimmen, dass das Wachstum der Früchte gelingt. Und es gibt auch vieles, was die Früchte hindern kann zu wachsen. Zum Beispiel Ungeziefer, die fressen dann einfach alles weg. Oder Krankheiten, Pilzkrankheiten habe ich ganz viele in meinem Garten. Oder Hitze oder Hagel oder übermäßiger Regen. Oder Vögel, bei mir sind immer die Vögel die Gemeinen, die meine Äpfel anfressen und dann verfaulen die mir, wenn ich sie nicht sofort ernte. Das ist ganz schade. Aber trotz allem, trotz auch aller Widerstände, die da sind, wachsen doch eine Menge Früchte auf dieser Welt, in der Natur. Und wozu ist denn eigentlich so eine Pflanze da? Wozu ist eine Frucht da? Die ist eigentlich dazu da, um wiederum Samen zu erzeugen, damit wieder weitere Früchte wachsen. Und mit diesem Bild gehen wir jetzt mal zu den Früchten des Geistes, die ja in der Bibel genannt werden, die in uns wachsen sollen. Und dazu gibt es zwei wesentliche Bibelstellen, die ich euch gerne vorlesen möchte. Das ist im Gleichnis vom Weinstock. Johannes 15, 4 und 5 sagt Jesus zu den Jüngern, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann aus sich selbst nicht heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich finde es so schön, wir haben gerade lauter so Lieder gesungen, wo es darum geht, in ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Das ist der Knackpunkt. Im Vers 16 heißt es noch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Also nicht irgendeine Frucht, die irgendwie unwichtig ist, sondern gescheite Früchte, mit denen man was anfangen kann. Das ist so ein Wort, was mich schon sehr lange begleitet und was mich immer wieder fasziniert, dass es so einfach ist, in Jesus bleiben und dann wachsen Früchte. Das Dumme ist, dass es im echten Leben dann doch nicht ganz so einfach geht. Aber ich möchte noch eine weitere Stelle erstmal lesen. Matthäus 7, da sagt Jesus, er warnt vor den falschen Propheten und er spricht darüber, ja, woran's liegt, wenn gute Früchte hervorkommen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen und Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Also es hängt schon an dem Baum, was das überhaupt für eine Pflanze ist. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir sind ja da jetzt nicht, um Disteln hervorzubringen, sondern eher so Weintrauben zum Beispiel, wie die Rebe am Weinstock. Das ist so ein schönes Bild. Früchte, die genießbar sind, die was bewirken. Und ich habe ein Buch jetzt entdeckt im Buchladen. Am Mittwoch war ich dort, sehe ich ein neues Buch da liegen. Das heißt Früchte, die nach Gott schmecken. Das wollte ich eigentlich heute mitbringen. Das kann man also im Buchladen kaufen. Habe ich ein bisschen drin rumgeschmökert. Ich finde das so schön. Früchte, die nach Gott schmecken. Die ernten wir nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist und wenn der Baum eben wirklich gute Grundlagen hat. Und das ist, wenn wir von Jesus in Jesus verwurzelt sind. Und die sind dann sehr bekömmlich und anziehend. Ja, wie geschieht denn in unserem Leben das Wachstum der Früchte? Also, das haben wir schon festgestellt, dass wir edle Gewächse sein müssen, die mit Jesus verwurzelt sind. Ja, edel. Wir sind eigentlich durch ihn geheiligt. Ne? Das darf uns bewusst sein. Wir sind edel, auch wenn wir uns nicht immer so fühlen. Das Wichtige ist, dieses eng mit ihm verbunden zu sein und die Verbindung zu halten. Und das ist ja das, was Jesus in dem anderen Text sagt, bleibt in mir. Ja, und wie geht es jetzt in der Praxis? Wir leben ja im Alltag und da geschieht so manches, was jetzt nicht so einfach ist. Aber ganz wichtig ist, dass wir wissen, wer wir sind. Nämlich, wir sind Gottes Kinder. Wir sind von ihm praktisch aus dem Geist neu geboren. Und deshalb brauchen wir diesen intensiven Kontakt mit ihm. Wir brauchen auch ein Wissen über das, wer er ist. Und auch was der Heilige Geist in uns tut, da haben wir die letzten Male einiges drüber erfahren. Der Heilige Geist erschließt uns auch sein Wort. Wir können eigentlich die Bibel nicht wirklich verstehen, wenn der Heilige Geist uns da nicht leitet. Und der Heilige Geist führt auch immer wieder so, dass man selber Eindrücke hat, dass man von ihm irgendwie geführt wird, zu was Wichtiges einem gesagt wird, ganz persönlich. Mir wurde zum Beispiel, als ich getauft wurde vor sehr vielen Jahren, der Spruch Römer 8, Vers 14 zugesprochen, den ich eigentlich so in mir bewahrt habe. Der heißt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und Luther schreibt es noch mal ein bisschen schärfer. Der schreibt, die der Geist treibt, die sind Gottes Kinder. Und dieses Der Geist treibt, das war immer so was, was mich gejuckt hat. Also das hat mich schon immer, ja, dieses Brennen, von dem ihr auch gesungen habt, das ist das Wichtige. Der Heilige Geist schiebt uns an, er macht uns lebendig, er schiebt uns vorwärts und zeigt uns auch, worum es geht. Und damit trägt er auch dazu bei, dass die Früchte in uns wachsen. Wichtig ist halt, dass wir ihm viel Raum geben, auch mitten in unserem Alltag. Da komme ich dann noch bei den einzelnen Früchten genauer dazu, wie das dann geht. Aber wenn man das Bild vor sich hat von diesem Weinstock, der braucht eben Wasser. Der braucht eben auch ein bisschen Dünger und dass gehackt wird und dass da einer ist, der ihn pflegt. Und wenn wir uns vorstellen, dass das der Heilige Geist ist, dann müssen wir den ranlassen. Dann braucht es den einfach, damit es weitergeht. Und im Jesaja gibt es so ein schönes Bild von einem fruchtbaren Garten, wo die schönsten Früchte reifen. Und es ist genau da, wo der Heilige Geist wirken kann. Eine Gefahr ist, also das habe ich auch in meinem Leben ganz arg festgestellt, dass wir uns manchmal anstrengen und versuchen selber, die Früchte wachsen zu lassen. Dass wir denken, wir müssen was produzieren. Also ich muss jetzt Liebe haben. Ja, und manchmal klappt es nicht so gut. dann versuchen wir Erfolg zu haben oder was Gutes zu tun, was ja vielleicht auch nicht falsch ist. Aber Erfolg und Frucht ist ein großer Unterschied. Frucht wächst, das merkt man vielleicht manchmal gar nicht so richtig, was in uns schon gewachsen ist. Und Erfolg, dafür müssen wir arbeiten, dafür müssen wir schaffen. Also Früchte müssen zunächst mal nichts leisten, die wachsen einfach, wenn sie unter den richtigen Bedingungen vorhanden sind. Ja, was sind denn die Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt? Die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Die Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist eine ganze Latte. Wenn ich das so lese, dann denke ich, oh Hilfe, was ist da mit mir? Was ist da schon gewachsen? Es gibt auch noch ein paar andere Bibelstellen, in denen Weisheit als Frucht genannt wird oder gute Taten auch als Früchte genannt werden. Oder auch wenn man Menschen zu Jesus führt, hat Paulus davon gesprochen, dass das eine Frucht ist oder auch das Lob Gottes. Was wir ja hier jeden Sonntag schön praktizieren und hoffentlich auch unter der Woche. Aber ich beschränke mich jetzt heute mal auf 4 Früchte, weil ich gemerkt habe, das wird ja eine Predigt, die vielleicht dann 4 Tage dauert und das kann man euch nicht zumuten. Deshalb nehme ich die 4 Wesentlichen, die am Anfang stehen. Das sind so wie Grundhaltungen. Das sind Liebe, Freude, Friede und Geduld. Damit habe ich mich jetzt mal etwas mehr beschäftigt. Und diese anderen Früchte, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, die kann man eigentlich so als Folgen dieser Grundhaltungen, die dann daraus hervorgehen, sehen. Ja, fangen wir mal an mit der Liebe. Dazu habe ich ein paar Bibelstellen erstmal. Die Bibel spricht da so deutlich, dass ich manchmal denke, wenn wir das haben, dann braucht man gar nicht so arg viel dazu sagen. Aber mir ist natürlich trotzdem noch was eingefallen, was ich dazu sagen möchte. Johannes 15,9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Nochmal ganz klar, ne? Bleibt in meiner Liebe. Johannes 15,12. Dies ist mein Gebot, ihr sollt einander lieben, so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Und das wissen wir ja, dass Jesus das getan hat. Also damit definiert er auch gleich die Liebe. Das ist was, wo ich was gebe, nicht diese Liebe, wenn man verliebt ist, dass ich was vom anderen haben will und den toll finde, sondern es ist was viel, viel Tieferes. Nochmal die dritte Bibelstelle. Eine Aufforderung. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Also Basis für diese Liebe ist die Liebe Gottes, die Liebe von Jesus, der sich für uns hingegeben hat und der damit gezeigt hat, was er unter Liebe versteht. Und er hat diese Liebe in einem Ausmaß gezeigt, die wir uns jetzt selber für uns vielleicht nicht ganz so vorstellen können. Aber er möchte trotzdem, dass diese Liebe unser Leben ganz ausfüllt. Also dass in unserem Leben diese Liebe sozusagen wächst. Und es sind nicht schöne Gefühle, die mir gut tun, sondern es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, die sich eigentlich für den anderen hingibt. Und da fängt bei mir schon irgendwie der Stress an, wenn ich darüber nachdenke. Ich muss mich hingeben und es ist schon der falsche Ansatz. Das geht schon mal gar nicht. Es geht einfach so, dass wir diese Liebe von Jesus in uns aufnehmen und darauf wie gegründet sind, dass das unsere Basis ist. Und wir dann daraus vielleicht so wie nicht mehr anders können, wenn es gut läuft, dass wir diese Liebe weitergeben. Und jetzt schauen wir mal, was diese Liebe ausmacht. Das ist ein Text, den wollte ich also unbedingt mit reinnehmen, auch wenn er ein bisschen länger ist. Aber es ist 1. Korinther 13, das ist so ein Basistext, den man am besten auswendig kennen sollte. Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert auch nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Ja, das ist ein Text, das würde jetzt schon eine Predigt genügen, um das auszulegen. Ich tippe es nur an, ihr könnt euch daheim auch damit beschäftigen. Es ist vieles genannt, auch was die Liebe nicht tut. Sie kennt keinen Neid. Wir kennen Neid, glaube ich, schon ganz gut, ne? Oder sie ist nicht taktlos, das ist uns auch relativ vertraut. Zumindest bei anderen fällt uns das dann eher auf. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Also alles das, was wir so aus menschlichem heraus, aus unserem menschlichen Sein heraus immer wieder, was uns passiert, sage ich mal, mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Also, wenn die Liebe da ist, haben eigentlich diese ganzen Sachen keine Chance mehr. Wenn die Liebe wirklich in uns regiert, dann kommt das Positive. Sie ist geduldig, sie ist freundlich, sie freut sich über die Wahrheit, sie erträgt alles. Das ist schon was sehr Absolutes, sie erträgt alles. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie glaubt in jeder Lage, sie hofft immer und hält allem stand und sie vergeht niemals. Das hat uns Jesus vorgelebt, er hat es wirklich leben können und ich wüsste keinen anderen Menschen, der das so leben konnte. Es handelt sich hier um die Agape-Liebe. Ich habe im Internet mal ein bisschen geguckt, was unter Agape-Liebe so steht. Da war eine Definition. Agape ist eine bedingungslose, einseitige, befreiende und auf andere zentrierte Liebe. Sie ist ein Akt des Willens. Sie unterscheidet sich von den anderen Arten der Liebe durch ihre hohe moralische Natur und ihren starken Charakter. Ja. Das ist gut definiert. Ne? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da weiter? Es geht ja bei der Agape-Liebe noch weiter, auch bei Jesus. Der hat uns noch in der Bergpredigt ganz deutlich aufgefordert, liebt auch die euch hassen, liebt eure Feinde. Ich finde, das ist so noch die zweite Stufe. Ich habe mich jetzt mal mit der ersten Stufe beschäftigt, dass ich einfach mal schaue, wie ist denn die Liebe so in meinem Leben? Da habe ich jetzt ein Beispiel von mir, ein nicht so nettes. Ich war bei meiner Schwester. Ich besuche zurzeit meine Schwestern öfter, weil die beide, die eine ist dement, die andere hat Krebs und die brauchen ein bisschen Hilfe. Und ich wohne dann immer bei der einen, die nicht gläubig ist. Und ich bin da mit vollen Segeln hingefahren. Ja, ich bringe da Liebe und Frieden und alles mit. Und indem ich da was geholfen habe, habe ich sicher auch Liebe weitergegeben. Und das ging dann 2 Tage gut. Und am 3. Tag riss mir dann so der Geduldsfaden. Und ich fand, sie war wieder sehr anstrengend und hat mich die ganze Zeit darauf hingewiesen, wie ich das alles zu machen habe. Wir mussten da ein bisschen Sachen der anderen Schwester noch aus ihrer Wohnung holen und so weiter. Auf jeden Fall kam dann so ein Unmut. Dann hat man sich angemotzt, so wie früher auch, als wir noch kleiner waren. Und die Liebe war komplett weg bei mir. Ich dachte, lass mich doch in Ruhe, ich gehe jetzt heim. Es war wirklich hart. Und dann wusste ich, oh ja, Jesus möchte was anderes. Und es ging dann auch, wir haben uns dann irgendwie beide zusammengerissen. Und daheim habe ich das dann erstmal verarbeiten müssen und habe gemerkt, ich muss umkehren. Ich bin irgendwie aus der Liebe rausgerutscht, eben weil sie so oder so war. Und wenn wir Feinde lieben sollen, dann hat es damit auch nichts zu tun, wie der andere ist, sondern ich soll lieben. Also gut, dann ist mir klar geworden, dass ich wieder in so etwas Altes reingerutscht bin. Und habe dann Jesus um Vergebung gebeten. Das geht ganz leicht eigentlich, wenn man es dann mal erkannt hat. Und es war weg. Es war gut. Und dann war noch das größere Problem, der Schwester zu vergeben. Das habe ich dann auch so nach und nach geschafft. Und da hilft mir manchmal, wenn ich vergeben muss, dass mir mal eine Psychologin gesagt hat, eine christliche, ich bin auch nicht besser als der andere. Okay, warum sollte ich dem dann nicht vergeben, wenn Jesus mir auch vergibt? Das ist eine ganz klare Sache. Also wir haben beide Fehler gemacht, wir sind in was reingerutscht, das Alte, was früher auch war. Und jetzt können wir neu miteinander anfangen, egal ob sie das auch so macht oder nicht. Das ist das Wichtige. Für mich ist da dieses Bibelwort auch so was ganz Wichtiges. Das Alte ist vergangen und Neues hat angefangen. Und es darf sich weiterentwickeln. Ja, ganz wichtig ist es, dass wir nicht davon abhängig machen, ob wir den anderen lieben, ob der uns auch was gibt, sondern auch wenn der andere uns ablehnt, dürfen wir Liebe praktizieren und eben immer wieder diese Schritte auch gehen, die da notwendig sind, dass die Liebe wieder fließen kann. Also so ganz einfach nur von selbst geht's nicht, aber es geht. Es kommt immer wieder und ich glaube, es wächst auch nach und nach. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch dann nicht anfängt, sich selbst zu verurteilen. Das ist mir früher passiert, das mache ich heute einfach nicht mehr. Weil ich denke, dann verurteile ich mich und verurteile den anderen und es geht gar nichts mehr. Und ich weiß, dass Jesus mich liebt. Das ist in mir fest. Und daran können wir uns auch festhalten. Also Selbstvorwürfe bringen uns gar kein bisschen weiter. Und wir dürfen da wirklich dem Heiligen Geist vertrauen, dass er uns weiterführt, dass er uns lehrt, wie wir in den einzelnen Situationen umgehen dürfen und dass wir wachsen dürfen und noch nicht alles können müssen. Es ist ja schon eine klare Aufforderung, was Jesus uns da sagt in Johannes 13. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Es ist eine klare Sache, es ist ein Gebot. Auch wenn wir es nicht von uns aus können. Und das ist dann diese Problematik, dass man nicht selber irgendwie machen, sondern dass wir diese Liebe uns letztendlich von Jesus schenken lassen. Und Feindesliebe kommt dann als nächste Stufe, da gehe ich jetzt heute nicht mehr weiter drauf ein. Die zweite Frucht, Freude. Freude ist was, wonach ich irgendwie richtig lechze, oft wenn es irgendwie im Winter so trüb ist und so. Und jetzt kommen die ersten Blümchen, dann fange ich an, mich zu freuen. Und Freude habe ich auch ganz viel, wenn ich mit meinen Enkeln zusammen bin. Meine kleine Maria war letztens da waren wir auf dem Spielplatz und die lernt jetzt zu rutschen, die ist noch nicht mal 2 Jahre und dann jubelt sie immer, wenn sie unten ankommt auf der Rutsche. Das ist so schön, da muss man sich einfach mitfreuen. Oder meine Johanna, die ist 10, die quatscht immer so gern irgendeinen Unsinn und dann lacht sie selber darüber wie verrückt. Muss man einfach mitlachen. Also Kinder haben noch so diese Leichtigkeit, die uns Erwachsenen manchmal ein bisschen fehlt. Das ist so natürlich reingegeben. Das Leben ist schön, wir machen mal was Lustiges draus, so in dem Sinne. Und da können wir uns echt, da können wir auch davon lernen. Ja, und wir Also ich empfinde es in meinem Leben, ich habe manchmal nicht so viel zu lachen. Es gibt Probleme, es gibt Schmerzen, es gibt Sachen, die nicht so gelingen und vieles Negative halt. Aber es gibt eine Freude, die unabhängig von dem ist, wie unser Leben gerade läuft, ob die Umstände toll oder nicht toll sind. Nämlich diese Freude an Gott und an seinem Wirken. Und dazu habe ich ein schönes Bibelwort aus Nehemia. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das hat Nehemia damals zu den Israeliten gesagt, als sie das Gesetz wurde gelesen, nachdem sie ihre Mauer da gebaut hatten. Und dann haben die alle geweint, weil das Gesetz ja so streng und hart ist und sie wussten, dass sie das nicht halten können. Und dann weinten die. Und dann hat Nehemia gesagt, das ist für Gott kein Problem. Also so in dem Sinne, es geht darum, schaut doch mal auf die Güte Gottes, dass er euch hier wieder in euer Land geführt hat, dass ihr die Mauer aufbauen konntet. Schaut auf das Gute, schaut auf ihn. Und dann haben sie sich plötzlich alle gefreut und haben tagelang gefeiert. Und das ist so schön, seid nicht bekümmert. Das ist so, wir sind oft bekümmert über irgendwelche Umstände, oder auch was, was wir nicht schaffen oder sonst was. Brauchen wir nicht, wir dürfen auf Gott schauen und der kann immer wieder und in uns Freude auch wecken. Oder Philipper 4, Vers 4, freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Also immerzu, ne? Und abermals sage ich, freut euch. Wieder eine Aufforderung, genau wie bei der Liebe. Also es gibt eine Freude, die von Gott kommt, die wir auch nicht irgendwie selber machen müssen. Aber wir dürfen uns dazu entscheiden. Das kommt nicht so ganz von selber. Wenn wir jetzt uns einsteigern in unsere schlechten Gefühle, dann hat die Freude wenig Chancen. Aber wenn wir uns entscheiden, so wie den Blick zu wechseln auf Gott, von dem Schlechten, das lassen wir mal hinter uns liegen und schauen einfach mal auf ihn. Und dann gibt es da ein ganz schönes Wort dazu im Psalm 34, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und das können wir immer wieder auch erleben, wenn wir von dem Schlechten auf ihn schauen. Allerdings ist das auch so wie bei der Liebe manchmal so wie ein Prozess, dass wir das Schlechte nicht einfach nur so auf die Seite tun können, sondern es wiegt einfach. Ich habe eigentlich jeden Tag Schmerzen, das wiegt, das macht eine Schwere. Und ich weiß nicht, was ihr so, aber irgendwie hat jeder irgendwelche Probleme oder man trägt die Lasten von anderen und sieht, dass nichts weitergeht und das ist schon manchmal ein bisschen hart. Und wenn man dann nur da drauf schaut, dann kann es eben so sein, dass die Freude einfach gar nicht durchkommen kann. Und es ist auch nicht nötig, dass wir dann die Gefühle einfach wegdrücken, sondern wir können sie Gott hinhalten. Wenn wir die Psalmen anschauen, da gibt es ganz viele Klagepsalmen, wo eben die Menschen ihr Herz Gott ausgeschüttet haben, da wo es schwierig war. Aber wir dürfen wirklich die Lasten an ihn abgeben. Und dann haben wir schon den Blick in die richtige Richtung, dann schauen wir nämlich auf ihn. Und dann kann Freude durchkommen. Und die muss nicht immer laut sein, so wie bei unseren Enkeln. Da ist es manchmal ein richtiges Gegackere, wenn meine drei Mädels da zusammen sind. Es kann auch so eine leise innere Freude sein. Mein Mann zum Beispiel, das spüre ich oft, der ist so irgendwie fröhlich in sich, aber das kommt nicht ganz arg laut raus. Bei mir kommt es manchmal lauter raus, wenn ich richtig was Schönes höre, da muss ich auch mal richtig laut lachen. Also jeder lebt das auch anders. Das Wichtige ist, dass die Freude in unserem Herzen Platz kriegt und dass wir wissen, dass diese Freude wirklich Kraft hat, auch dass dieses Negative uns nicht so überwältigt. Das ist richtig schön. Was uns auch ganz arg helfen kann, die Freude anzuschubsen, ist Dankbarkeit. Also man kann für alles dankbar sein. Dankbar, dass wir heute hier im Gottesdienst sitzen können. dass draußen die Narzissen aufblühen. Für mich sind die Blümchen immer was ganz Wichtiges. Das Wachsen in der Natur oder die anderen Kleinigkeiten, dass wir ein Auto haben, dass nicht alles hier zerstört ist, so wie in der Ukraine, dass wir hier sehr gemütlich und schön leben können. Und vieles, vieles andere. Und da kriegt sofort der Heilige Geist auch Raum, dass die Freude wieder aufwachen kann, wenn sie vielleicht untergegangen ist. Und dann gibt es noch eine Freude, die ganz wichtig ist für uns Christen, nämlich wir dürfen in Vorfreude leben auf das, was noch kommt. Ich lese 1. Petrus 1, Vers 8. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch jetzt schon eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Und darauf dürfen wir uns freuen, jetzt schon, auch wenn es manchmal, ja, wenn dann die Dankbarkeit nicht richtig funktioniert oder der Blick von dem Negativen weg nicht funktioniert, dann wissen wir, wir haben eine tolle Zukunft mit Jesus. Und das kann auch der Heilige Geist immer wieder in uns wecken, dass es immer wieder auch uns in den Sinn reinkommt. Ja, so viel zur Freude. Könnte ich auch noch ein bisschen weiter schwätzen, aber lassen wir es mal bleiben und gehen zum Thema Frieden. Die Birgit hat an Weihnachten, am vorletzten Weihnachten, mal über den Friedefürst gepredigt und da ist bei mir was passiert. Jesus, der Friedefürst, da ist mir noch mal klar geworden, was das für ein tolles Geschenk ist, dass er mir Frieden schenken kann. Und seither bin ich da eigentlich ganz arg dran, diesen Frieden zu ergattern sozusagen. Der geht mir nämlich immer mal wieder verloren. Und dieser Friede ist was wirklich Kostbares. Die Bibel definiert ihn als Zustand von Wohlbefinden und Sicherheit. Und bei diesem Frieden weiß ich auch, dass ich den nicht alleine produzieren kann. Also die Freude, ja, das geht manchmal in guten Situationen. Der Frieden, da brauche ich wirklich den Heiligen Geist dazu, dass der in mein Herz kommt. Jetzt schauen wir mal, was mit Frieden gemeint ist in der Bibel. Da gibt es diesen Psalm 131, der wunderschön ist. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Also das ist so ein Gefühl, ich bin in Sicherheit, ich bin geborgen, auch wenn die Umstände vielleicht ganz anders sind. Und ich habe gedacht, es ist vielleicht ganz gut, früher habe ich das ganz oft gemacht, mir vorgestellt, ich bin in Gottes Armen oder auf seinem Schoß oder ja, mit ihm auf dem Sofa. Der hält mich einfach fest. So, es gibt auch ein Lied, wo es heißt, in deinem liebenden Arm, da darf ich liegen. Und dass man sich dieses Gefühl von, ich bin in ihm geborgen, mal wirklich so praktisch vorstellt immer wieder. Gerade dann, wenn wir in dieser Unruhe sind, wo wir diesen Frieden ganz dringend brauchen. Dann hat Jesus im Johannesbrief auch noch ein Wort gesagt, was sehr ausdrucksstark ist. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also gerade als Kontrast zu diesem, was wir in der Welt alles haben. Zurzeit kann man ja wirklich erschrecken über vieles und sich fürchten. Und dagegen steht einfach dieser Friede von Jesus, den er uns gibt durch seinen Heiligen Geist. Ja, das ist ein Friede, den wir nicht machen können. Also seit mir das bewusster ist, dass ich diesen Frieden selber nicht erzeugen kann, ist es viel besser, sich das vorzustellen. Er schenkt mir den und immer wieder geschieht es auch. Also wir dürfen auch um diese Früchte wirklich beten, auch um die Liebe, Freude, Friede. Das ist was, was uns wirklich auch durchs Leben gut tragen kann. Also es ist immer wieder das Gleiche wie bei den anderen Früchten auch. Wir dürfen uns danach ausstrecken, wir dürfen uns dafür entscheiden, wir dürfen dafür beten und uns von dem anderen abwenden, was uns eben das rauben will. Ne? Es ist ja jemand anders auch noch da, der uns einiges wegnehmen möchte. Aber Gott ist stärker. Und ich finde die Verheißung so schön, die mir manchmal auch wirklich wieder Mut macht, wenn ich irgendwo nicht so ganz weit oben bin. Ich bin sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis an den Tag, an dem Jesus Christus kommt. Also er führt sein Werk zu Ende, wieder dieses Er macht's und ich darf da drin sein. Friede hat auch ganz viel zu tun mit Vertrauen. Wenn ich mich einfach dran festhalte, wer Gott ist und wie er ist, dann kann dieser Friede auch leichter in uns wirken. Ich möchte noch eine Bibelstelle dazu bringen zum Frieden, die mich schon immer wieder auch sehr ermutigt hat. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihm. Tut es mit Dank für das, was er euch schon geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifend weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Also schüttet euer Herz aus und dann kann er seinen Frieden reingeben. Wenn das Herz voll ist mit anderem Zeug, dann hat der Friede nicht so arg viel Platz. Und da hilft natürlich auch ganz arg, dieses Zeit mit Gott verbringen, einfach in seiner Gegenwart sein, sein Wort lesen oder mit ihm einfach zur Ruhe kommen, wie auch immer. Da kann er ganz viel tun an uns. Zuletzt noch ein letztes, die Geduld. Das ist mir richtig schwer gefallen, darüber was zu sagen, weil das nicht meine größte Stärke ist. Geduld, habe ich im Internet gelesen, wird definiert als ruhiges und beherrschtes Ertragen von etwas, was unangenehm ist oder sehr lange dauert. Geduld hat auch wieder ganz viel mit Gottvertrauen zu tun. Wenn ich in der Sackgasse stecke, ohne Ausweg, kann ich entweder auf Gott schauen oder ich kann mich reinsteigern in das, was nicht klappt oder was lang dauert. Das fängt an in einer Schlange beim Supermarkt, wenn ich es eilig habe oder in anderen Situationen, wenn eine Krankheit auch lang dauert. Ich habe jetzt 25 Jahre an meiner Hüfte gelitten und dann habe ich sie reparieren lassen und jetzt ist sie gut. Jetzt darf ich dann noch das Knie reparieren lassen, dann wird es auch gut. Also irgendwann kommt ja dann auch mal die Lösung. Geduld macht keinen Spaß. Es ist auch so ein Üben, dass man die Situationen, die schwierig sind, auch irgendwie bejaht, auch wenn man sie jetzt nicht toll findet. Bejahen heißt aber nicht, ich muss jetzt resignieren, sondern das heißt, es ist jetzt dieses so ist es jetzt halt, sage ich auch manchmal, so ist es jetzt halt und dann gehe ich da trotzdem irgendwie weiter, so wie es halt geht. Was schwierig ist bei der Geduld, ist, dass oft Hilflosigkeit dann auch da ist und mit Hilflosigkeit kann man auch ganz schlecht umgehen, da hat man nichts in der Hand, ne? Wenn man was in der Hand hat, kann man es ja lösen. Aber oft, wenn man Geduld braucht, kann man Dinge manchmal nicht lösen. Ja, ich führe das jetzt nicht so weit aus, weil ich schon sehr viel anderes gesagt habe. Noch ein Wort dazu. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Also wieder eine Aufforderung. Und im Jakobusbrief, nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet und in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt. Das ist ein sehr hoher Maßstab. Wir dürfen einfach üben. Wir dürfen dranbleiben an dem Thema. Und wir müssen uns da nicht jetzt unterjochen lassen wieder von Forderungen. Der Jakobus ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Und ich glaube einfach, dieses Vertrauen zu Gott ist ganz wichtig bei dem Punkt Geduld auch. Und mir hilft auch, wenn es um Geduld mit anderen geht, dass ich weiß, Gott hat mit mir Geduld. Und dann darf ich auch mal Geduld mit anderen haben, wenn sie nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Es gibt so Papas, wenn man auf dem Spielplatz ist, die dann mit ihren Kindern da so ganz geduldig üben, da die Rutsche rauf und wieder runter und hier hochklettern und die dann das Kind ermutigen und nicht sagen, hey, mach mal so, so geht's besser oder so, sondern dieses freundlich, liebevoll ermutigen. Und das ist auch was, wo wir lernen dürfen, Schritt für Schritt, das auch anderen gegenüber zu praktizieren. Da finde ich immer ganz wichtig zu wissen, ich brauche das auch, dass andere mit mir Geduld haben. Und dann darf ich das auch anderen weitergeben. Und wichtig ist auch so dieses Wort, die Ruhe bewahren, finde ich auch ganz toll. Das kann mein Mann so gut, ich nicht. Das ist einfach toll, wenn was einen sehr belastet oder aufregt, dass man die Ruhe bewahrt und erstmal guckt, wie könnte man denn drangehen und nicht gleich losstürmen und es irgendwie lösen wollen. Ja, also Gott möchte uns weiter formen und er nutzt dazu auch eben diese Herausforderungen, Versuchungen steht hier. Und es ist wichtig, dass er möchte ja in uns Geduld bewirken und dass wir uns dem auch stellen. Das ist auch eine, wenn man sich vorstellt, Liebe, Friede, Freude, das sind so schöne Früchte, wo man denken, ja, das braucht man, aber Geduld, naja. Aber das ist was, was er formen möchte in uns. Und das ist ja letztlich auch so ein Standhalten, Feststehen, also das ist ja nicht nur was Passives, sondern ich stehe fest in der Situation, in der ich gerade die Geduld brauche und schwanke nicht umeinander. Ja, also die Früchte des Geistes, ich lese die nochmal. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir uns jetzt nicht alles gleich vornehmen, sondern dass wir sagen, diese Frucht möchte ich gerne mal wachsen lassen. Da strebe ich da gehe ich hinterher. Das ist bei mir gerade der Frieden gewesen. Und jetzt merke ich, jetzt ist es die Liebe als nächstes. Und dass ich mich da einfach drauf konzentriere. Und mir dann aber auch immer wieder sage, ich brauche mich nicht anstrengen. Der Heilige Geist macht es in mir. Und ich lasse mich von ihm führen. Und das ist ein ständiges Training. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu den Wachstumsbedingungen in der Natur, es braucht den Regen, ist das richtige Umfeld, dass überhaupt Wachstum geschieht. Und dem dürfen wir uns aussetzen, indem wir ganz schlicht und ergreifend im engen Kontakt bleiben mit dem Vater, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Und wichtig ist auch diese Bereitschaft, diese Offenheit dafür, dass er in uns das bewirkt. Wenn ich das nicht will, dann wird es schwierig. Aber wir dürfen bereit sein und dann wirkt er. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir immer wieder auch merken, dass schon was gewachsen ist und nicht nur denken, oh, das ist noch ganz schwierig und da muss noch was werden und hier ist noch was faul, sondern manchmal merken wir es ja nicht, aber ich würde es so als Vorschlag machen, dass wir, wenn wir beim anderen was sehen, was schon gewachsen ist, dass wir ihm das auch mal so widerspiegeln und ihm sagen. dass da schon was Schönes zu sehen ist bei ihm. Und dass wir uns auch aneinander freuen, da wo einfach unter uns einfach, wir haben ja eine gute Gemeinschaft hier, finde ich, da kann man sich echt auch drüber freuen. Ich habe es festgestellt, als wir die Iraner hier hatten, die haben uns mehrfach gesagt, dass unter uns Liebe spürbar war. Und ich habe gedacht, hä, wo ist denn hier Liebe? Aber die haben das im Unterschied zu dem, wie es in ihrer Kultur war, deutlich gespürt. Und deswegen dürfen wir da auch ja positiv auf den anderen schauen, da wo schon was ist und auch wo bei uns selbst was ist. Das heißt nicht, dass wir stolz werden müssen, sondern wir dürfen schauen, dass es weiter wächst und weiter reift. Und wir sind dran und wir müssen aber jetzt nicht uns anstrengen. Ja, soweit meine Worte. Ich möchte gern noch mit euch beten. Vater, du weißt, wo wir alle stehen und wie es uns geht mit diesen Früchten deines Geistes. Und wir danken dir jetzt erstmal für alles, was schon gewachsen ist. Wir danken dir, dass deine riesengroße Gnade und Güte in uns schon einiges bewegt hat. Und wir danken dir auch, dass du uns immer wieder dahin motivierst, dass wir weitergehen dürfen und weiter wachsen dürfen. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass da, wo du jetzt heute was angesprochen hast, dass du an der Stelle einfach Raum bekommst, weiterzumachen. Dass Früchte wachsen, dass ja, wir werden in diesem Leben vielleicht nicht vollkommen werden, aber wir dürfen weiter wachsen, bis wir alt und grau sind. Und dafür danke ich dir. Wir danken dir auch, dass es dein Heiliger Geist bewirkt und dass wir nicht selber irgendwie was produzieren müssen. Segne uns, behüte uns in diesem Wachstum und mach uns jeden Tag wieder neuen Mut dazu. Amen.